Wo soll das viele Wasser hin?
Tja, wo soll das Wasser hin? Und vor allem, wo sollen wir hin? Oder können wir da bleiben, wo wir sind? Oder müssen wir weg von den Flüssen? Arndt Pollmann, der Magdeburger, lehrt praktische Philosophie und Ethik an der FU in Berlin. Er ist jetzt am Telefon und er war gestern im Zug unterwegs, von Hannover nach Berlin. Herr Pollmann, Sie hatten die Flut damit direkt vor sich und dadurch auch eine stundenlange Verspätung. Was hat dieser Anblick und die Situation bei Ihnen bewirkt?
Es war schon ein wenig gruselig, da über einen Bahndamm zu fahren, der rechts und links vom Wasser umgeben gewesen ist. Wir mussten die eigentliche Flut auch noch einmal umschiffen, beziehungsweise mit dem Zug drumherum fahren. Aber das Gruselige war eigentlich, dass überhaupt kein Mensch zu sehen war. Und was mich gleichwohl tröstete, war das Wissen darum, dass sehr, sehr viele Menschen vor Ort sind und helfen.
Und man hat auch den Eindruck, ich war auch öfter mal im Zug in den letzten Tagen, es ist so eine gespenstische Ruhe beim Land, oder? An den Stellen.
Ja, ja. Also irgendwie eine bedachtsame Ruhe, aber eben auch keine Panik, nicht? Das ist ja auch was Positives.
Sind das Momente, wo man auch denkt, vielleicht müssen wir Menschen einfach trotz all den Schutzmaßnahmen, die wir in der Vergangenheit schon unternommen haben, die wir in Zukunft vielleicht noch stärker machen wollen, all die Polderflächen, all die Schutzwelle, all das, müssen wir Menschen vielleicht einfach in Demut zurückweichen und sagen, die Natur, die Flüsse, das Wasser fordern einfach ihren Tribut und wir müssen damit leben und wir müssen zurückweichen, wir sind schwächer?
Ganz sicher. Also die Flut bietet erneut Anlass, jetzt wieder mehr Ehrfurcht vor der Natur zu haben und uns zugleich selbstkritisch und auch ein bisschen beschämt, nicht auf unsere beschränkten Möglichkeiten der Naturbeherrschung zu besinnen. Die Sintflut ist aber ja auch seit jeher und in vielen Kulturen übrigens ein Sinnbild. Nicht? Ein Sinnbild für den reinigenden Neuanfang, für einen letztlich hoffnungsvollen Aufbruch. Das wissen wir spätestens seit Noah eben seine berühmte Arche zimmerte. Man muss die Botschaft gar nicht so theologisch verstehen. Noah war der Einzige, der an seiner Überzeugung festhielt, dass eine andere Welt möglich ist. Und er kümmerte sich dabei um die Schwächsten, die Tiere, die sich nicht selbst helfen können. Und das ist gelebte Solidarität angesichts der Katastrophe.
Hm. Aber ziehen wir wirklich Lehren aus diesen Fluten? Werden wir anders? Ändert uns das?
Gut, ich glaube, es ändert zumindest die Menschen, die dabei waren, nicht? Und die das erlebt haben und die diese gelebte Solidarität, dieses gemeinsame Helfen erlebt haben. Die Menschen sind nicht mehr dieselben, glaube ich.
Und was unser Verhältnis zur Natur angeht, ich meine, das ist jetzt, ich sag mal, der soziale Faktor, den Sie gerade erwähnen, die Solidarität, das Zusammenstehen, das gegenseitige Mut machen, aber unser Verhältnis zur Natur, ändert sich das durch solche Fluten?
Es gibt ein gewisses Lernen durch Katastrophen, nicht? Was man ja auch im Zuge der großen Atomkatastrophen kennt. Allerdings bin ich auch nicht zu hoffnungsfroh, was dieses Lernen durch Katastrophen angeht. Das sind sehr kleine Schritte, die wir da gehen.
Ist ja immer die Frage, ob wir bereit sind, überhaupt zurückzuweichen als Menschen, die wir ja an Technik glauben, an Fortschritt glauben.
Ja, es kränkt ja ein bisschen immer auch das Selbstbewusstsein des Menschen. Seine Hybris der Naturbeherrschung, seine Technikgläubigkeit. Günter Anders, der Philosoph, hat da mal von prometheischer Scham gesprochen. Das ist die Scham, die uns beschleicht, wenn wir sehen, dass wir unseren eigenen Erfindungen im Grunde nicht gewachsen sind.
Aber dennoch muss man ja Menschen Mut zusprechen. Man muss ja jetzt auch nach dieser Flut versuchen, Menschen aufzurichten, dass sie wieder Kraft schöpfen, auch wieder etwas aufzubauen, etwas zu reparieren, was kaputt gegangen ist, um wieder ja möglichst normal leben zu können. Woher kann man diesen Mut nehmen? Wie kann man Mut machen?
Schwierig. Ich meine, zunächst muss man darauf hinweisen, dass die Notlage jetzt momentan für viele Menschen zwar absolut niederschmetternd und auch materiell existenzbedrohend ist, aber doch in der Regel nicht lebensgefährlich. Also ich meine, wenn man so will, den Unterschied zwischen Darben und Sterben. Es gehen ja meist nur Sachen kaputt, aber keine Menschen. Es geht zwar um viel, aber nicht ums Ganze. Das ist durchaus ja nicht in jedem Flutgebiet so. Allerdings ist natürlich Leiden immer auch etwas sehr Subjektives. Und wie man jetzt angesichts dieser Verzweiflung neuen Mut fasst, ich fürchte, Philosophen sind da vielleicht nicht die richtigen Ratgeber. Es gibt aber gleichwohl eine von, sagen wir mal, Kierkegaard bis hin zu Sachte oder Albert Camus reichende Tradition, die der menschlichen Verzweiflung auch eine existenzielle Bedeutung zuweist. Die These lautet, wer in die Abgründe dieser Welt schaut, dem wird bewusst, dass es allein auf uns ankommt. Und das ist, wenn man so will, der erste Schritt in eine echte Freiheit. Wenn man also im Bild der Flut bleiben wollte, Verzweiflung ist so eine Art Schlammpackung. Wenn man den Dreck abgewaschen hat, dann fühlt man sich hinterher auch umso sauberer.
Vielen Dank. Arndt Pollmann, der Magdeburger, lehrt praktische Philosophie und Ethik an der FU in Berlin. Und das ist Susie Angerleider über alte Freunde. What Old Friends Do.